Herzlich willkommen zu Herznah. Ich habe heute einen Gast am Start. Ich bin heute nicht alleine. Wir werden heute über ein Thema reden, wo sich wahrscheinlich viele Frauen drüber freuen. Wir reden heute über Männer. Neben mir sitzt die liebe Nicola. Und Nicola darf jetzt mal erzählen, wer sie ist, was sie macht, was sie so auf Instagram macht und wieso ich mit Nicola über Männer heute rede.
Hallo, also ich bin die Nicola. Ich bin eine ganz normale Frau eigentlich, die viele Erlebnisse in ihrem Leben gemacht hat und darüber berichtet, und besonders interessiert ist das an Frauen, die sehr reflektiert sind, ihre ganzen Beziehungen analysieren, aber immer noch merken, dass sie sich im Kreis drehen. Und in meinem Content geht es ja darum, Grenzen zu setzen, Selbstwert zu erkennen und einfach auch Gefühle anzunehmen und so da sein zu lassen, wie sie sind und auch zu benutzen. Ich freue mich, hier zu sein.
Dass du da bist. Wir haben ja so ein bisschen eine Agenda für euch. Wir sprechen über Beziehungsdynamiken, emotionale Abhängigkeit, Grenzen setzen, wie du es eben gesagt hast, Bedürfnisse äußern, Kommunikation und Dating. Und was tun, wenn er sich zurückzieht? Mal eine Frage so an dich. Was waren so, ich meine, so wie du darüber sprechen möchtest, was waren so deine prägendsten, du bist ja jetzt happy verheiratet, aber so in der Vorgeschichte, was waren so deine prägendsten Ereignisse, wo du sagst so, sind dir im Kopf geblieben und das hat dich dazu bewegt, dass du dich veränderst, Grenzen setzt?
Mhm. Also besonders prägend war eine Beziehung mit einem Mann, der Alkoholiker war und sehr, sehr viele Probleme mit sich selbst hatte und keine Probleme hatte, mich klein zu machen. Und ich war relativ abhängig, das frage ich früher öfter. Ich war immer in einer Opferrolle und habe mich abhängig gemacht. Natürlich war es aber damals so, ah, die anderen sind schlecht, oh, die, das passiert mir, oh, ich arme Maus. Und er war immer schlimmer, er war so grob, der hat mich irgendwann richtig beleidigt. Sowas wie, du bist nichts wert, du kannst froh sein, so einen Mann wie mich zu haben, du bist nichts ohne mich. Und ich hatte nur 500 € Ausbildungsgehalt, bin mit ihm aus der Stadt gezogen, ich hatte da keine Freunde, keine Familie. Ich hatte mir mit Brechen und Biegen meinen Traum erfüllt und damals ein Studium bekommen, duales Studium als Sport- und Gesundheitstrainerin. Ich habe davor immer gekellnert, habe nicht viel gelernt in der Schule. Und da hat er mich auch immer schlecht gemacht. Er hat immer gesagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht. Kurz vor Prüfungen hat er mich so richtig runtergemacht. Aber irgendwas in mir, ich habe zwar geweint wie ein Schlosshund, ich wurde so klein, aber dieses Treten und dieses Kleinmachen und mein Wille ist trotzdem zu schaffen, da rauszukommen. Dieses, ich brauche nur 2-3 Jahre, dann verdiene ich mein eigenes Geld, dann komme ich da raus. Das hat mich irgendwann so sehr aufgebaut und vor allem auch im Studium habe ich viel Yoga gemacht. Ich habe dann angefangen zu meditieren, zu reflektieren und in mir die Stimme gehabt, du bist mehr als das. Du bist mehr als das. Wirklich.
Wie schön.
Und dann habe ich mich erhoben. Eines Tages, ich weiß noch, das war so richtig schlimm. Ich bin fast aus dem Fenster gesprungen. Wirklich, das war so, so schlimm. Ich glaube, viele Frauen wissen, was ich meine und können sich in so schrecklichen Situationen wiedererkennen. Und ich habe meine Stimme erhoben und gesagt, nein, als er gesagt hat, ich bin nix. Ich habe gesagt, du sagst das, weil du das über dich selbst denkst. Und seine Augen waren so groß. Dann hat er mich noch mehr angeschrien und ist richtig ausgerastet. Und ab da habe ich gemerkt, fuck, das stimmt. Er meint gar nicht mich. Er zeigt mir seine eigene Unsicherheit und schaut, ob das bei mir funktioniert. Und dann da habe ich gelernt und mir beigebracht, was eigentlich Männer wirklich meinen, wenn sie so etwas sagen. Was einen gesunden Mann von einem ungesunden Mann unterscheidet. Und das habe ich mir zur Lebensaufgabe gemacht. Das war ein sehr, sehr prägender Moment.
Hat sie sich wirklich, Leute? Wir saßen letztens hier und dann hat, was hast du gezeichnet? Die Nicola hat dann so ein paar Tassenuntersätze hingelegt und dann hat sie... Weil ich hatte letztens einen guten Tag und ich habe...
Jetzt erklär mal, was das war.
Martin, ja, ich muss sagen... Wie heißt der Kreislauf nochmal?
Der Kreislauf? Nee, das ist noch was anderes. Ich habe verschiedene Modelle aufgestellt und du meinst das Drama-Dreieck.
Genau, das Drama-Dreieck. Und ich bin gern in der Opferrolle.
Ja, aber man springt aber, überall.
Ja, genau.
Kurz zur Erklärung.
Ja, erklär's gerne mal.
Das Drama-Dreieck ist ein Modell, was für Menschen drin ist, die keine Verantwortung übernehmen. Ich sage das jetzt mal einfach so grob. Es gibt 3 Rollen. Es gibt einmal die Opferrolle, die, ich sage jetzt einfach mal Beispiele, warum passiert mir das immer? Ach, mir geht's immer schlecht. Also sie sind einfach in dieser Opferrolle und übernehmen keine Verantwortung.
Dann gibt es die Täterrolle. Der Täter, der zeigt immer mit dem Finger auf die anderen. Du bist schlecht, du bist schuld. Ne? Also ganz oft auch Männer, die einen anklagen. Und die Frauen sind oft Opfer.
Darf ich da kurz ein?
Ja.
Und glaubst du, dass es oft Männer sind, die Täter sind?
Weil ist ja oft so, wenn wir jetzt über Beziehungsdynamiken sprechen. Du hast jetzt so ein bisschen über dich gesprochen. Ihr erkennt mich da voll wieder.
Mhm.
Weil bei mir das auch oft so war, dass ich mich habe kleinreden lassen. Aber ich habe es auch mit mir machen lassen. Ich hatte zwar auch vielleicht so dieses Gefühl, was du jetzt gesagt hast, so ein bisschen so, okay, irgendwas passt hier nicht und irgendwie redest du mich immer klein, aber ich bin es eigentlich nicht so, aber ich habe es halt immer mit mir machen lassen.
Mhm.
Ich bin nicht mal irgendwie ungeswillt, also mittlerweile jetzt schon so, ich übe mich da drin, beziehungsweise lass sowas jetzt nicht mehr mit mir machen. Aber ich glaube, dass es halt oft Frauen sind, die in so einer Dynamik stecken und dann eher halt in der Opfer- als in der Täterrolle sind.
Ja, ich denke schon. Allerdings hüpft man als Person in allen drei Rollen rum. Immer.
Mhm.
Aber ich erkenne schon, dass Männer mehr in die Täterdynamik gehen, wenn wir das jetzt mal so statistisch betrachten, als die Frauen. Aber man hüpft in alle drei Rollen. Und die letzte Rolle ist die Retterin. Die Retterin ist, die ungefragt immer hilft, egal ob sie wirklich überhaupt benötigt wird. Sie muss immer unterstützen, Ratschläge geben, helfen. Sie ist sehr selbstopfernd. Ne?
Mhm.
Und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist, in das gegenseitige Modell zu kommen.
Mhm.
Das heißt, von der Retterin wirst du zur Ratgeberin. Von der Täterin wirst du zu der Frau, die Grenzen setzt. Na, also ein Täter sagt, du bist schuld. Mhm. Aber die, wenn du Verantwortung übernimmst, wird aus du bist schuld ein, ich mache ihn nicht mit, das ist meine Grenze. Du differenzierst dich, aber du machst den anderen nicht schuldig. Und von der Opferrolle gehst du in die Schöpferrolle. Und die sagt dann nicht mehr, warum passiert mir das immer, sondern ja, das ist mir jetzt passiert, ich möchte etwas ändern. Also sie macht sich nicht verantwortlich und ihre Identität ist nicht grundsätzlich schlecht. Sie weiß, sie hat was Schlechtes gemacht, aber sie identifiziert sich nicht damit und sucht eine Lösung.
Mhm. Ist jetzt spannend, weil ich hätte jetzt Opferrolle gar nicht so, dass, weil du jetzt gesagt hast, sie hat was gemacht. Also ich hätte mich jetzt nicht als Opfer gesehen, indem ich was gemacht habe, sondern eher indem ich mit mir habe was machen lassen.
Mhm. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Aber Opferrolle heißt auch, sich als Opfer der Umstände zu sehen.
Mhm.
Also na, dieser Satz, warum passiert mir das überhaupt? Immer ziehe ich die falschen Männer an. Und dann, wenn du Schöpferrolle kommst, heißt es nicht mehr, warum ziehe ich die falschen Männer an, sondern ich strahle etwas aus, was die falschen Männer anzieht. Du gehst in die Selbstverantwortung, was bedeutet, du musst radikal ehrlich zu dir sein. Und radikal ehrlich bedeutet, auch etwas zu sagen, was dir wehtut. Dass du schuld bist, also nicht schuld, du bist nicht schuld, sondern du bist dafür verantwortlich, dass du das in dein Feld ziehst und auch da sein lässt.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Macht das Sinn?
Ja, macht Sinn. Weil so habe ich mich jetzt in letzter Zeit gefühlt. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob schuldig, aber so, weil jetzt, das wissen eh welche, die den Podcast hier hören, ich war ja letzte Woche in Therapie. Und um gerade so was einfach auch zu arbeiten, weil ich für mich sage, ich bin ein Mensch, der relativ schlecht, ich bin es immer noch. Ich übe mich jetzt da drin und darf das lernen, Grenzen zu setzen, weil ich oft in diesem, okay, ich muss die Welt retten und ich muss mich anpassen und ich muss mich halt auch in so einer Dynamik anpassen und mache mich kleiner, als ich eigentlich bin. Und durch das, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, ist meine Wut eigentlich nicht gegen diese Person gerichtet, die mich zum Beispiel jetzt verlassen hat, sondern gegen mich, dass ich das habe mit mir machen lassen.
Mhm.
Was jetzt ist eigentlich die Frage, die wir hat?
Ich weiß nicht.
Ich auch nicht mehr. Doch, weil du gesagt hast in der Opferrolle, dass man das halt mit sich machen lässt. Genau.
Ja.
Mhm. Ja.
Aber du hast ihn nicht als Schuldigen gesehen, sondern dass du es dir mit dir machen lassen hast. Aber was ist die Essenz jetzt davon? Oder die
weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Okay.
Egal.
Gut, ist schlimm. Vielleicht kommt es
dir. Ja, vielleicht uns nochmal. Dann schwenke ich nochmal über kurz in das, was du davor gesagt hast, wegen Grenzen setzen. Du hast ja für dich dann die Grenze gesetzt, dass du sagst, okay, du gehst jetzt aus dieser Beziehung raus, du willst es nicht mehr. Glaubst du, hast du davor nicht so viele Grenzen gesetzt, dass du genau sowas angezogen hast?
Oh, gute Sache. Ich habe damals fast gar keine Grenzen gehabt. Ich habe tatsächlich sehr viel mit mir machen lassen. Und ich war mir überhaupt nichts wert. Gar nichts.
Okay, warum? Also ich will da gar nicht so tief rein, aber ich glaube, dass viele Frauen das genau das haben, dieses, okay, warum passiert mir das immer wieder? Und dann vielleicht von einer in die andere Beziehung gehen und es läuft genau so, aber halt nicht verstehen, dass sie sich halt verändern oder nicht verändern müssen, sondern einfach härtere Grenzen setzen müssen, weil sonst passiert ja immer wieder dasselbe, bis du lernst, dich anders zu verhalten. So. Was glaubst du, war so dein Grund, dass du überhaupt keine Grenzen hattest? Also ich bei mir weiß es zum Beispiel so, ist so das Bedürfnis so, mich halt anzupassen, weil ich schon ein bisschen Angst habe vor Ablehnung. Weil das bei mir so ein bisschen mit Elternhaus, Kinder, also ich als Kind zu tun hat so ein bisschen. Und für mich halt immer so, das ist, das habe ich vorhin, glaube ich, in deinem Reel auch gesehen, dass es halt diese Dynamik keine Liebe an sich ist. Aber für mich war immer so, ich muss um Liebe kämpfen, ich muss mich beweisen, ich muss das tun und das tun. Und deswegen habe ich meine Grenzen immer oft überspringen lassen. Weil ich dachte, je mehr ich meine Grenzen überspringen lasse, desto mehr kämpfe ich um diese Liebe und bin da und jemand liebt mich dann. Aber gerade das Gegenteil passiert ja dann.
Ja. Jetzt wird es sehr spannend, weil ich davon, glaube ich, 20 Persönlichkeiten hatte. Also ich hatte für jede Phase eine. Aber das besonders Spannende, was ich gerade damals ausdrücken wollte, ist, dass ich das damals nicht wusste. Ich dachte, ich wäre selbstbewusst. Ich dachte, ich setze Grenzen. Das tat ich aber nicht. Ich habe mir in meinem Kopf gesagt, dass das so ist. Aber die Resultate haben was anderes gezeigt. Aber ich habe es ja gerechtfertigt, bin in den Opfermodus gegangen. Na, ich habe eher gesagt, nee, ja, manche Frauen haben einfach nicht so ein Glück. Dafür bin ich einfach nicht gemacht. Anstatt zu sagen, ey, das fühle ich gerade nicht und ich muss jetzt eine Grenze setzen und gehen. Ne? Weil dann wäre die Angst gewesen, ah fuck, dann bin ich ja alleine. Finde ich wirklich jemanden, der besser ist? Verdiene ich überhaupt etwas Besseres? Und gekommen ist das erste meiner, nee, ich hatte eine kurze Beziehung mit einem Narzissten. Die war nur so 2 Monate. Und das war, nachdem ich diesen Freund hatte, der mich so geprägt hatte, ne? Also der so aggressiv und gewalttätig war, weil da habe ich ja begriffen, aha, Männer sagen nicht oder viele Männer oder ein ungesunder Mann meint gar nicht, was er sagt und will mich eigentlich klein machen, um sich selbst groß zu machen. Und da hatte ich die Schnauze voll und ich habe gesagt, ich brauche keinen Mann mehr. Ne? Da kam diese Phase, ich brauche niemanden. Ne? Ich bin strong, independent woman und keiner darf mich verletzen. Ich bin so kalt wie Eis, das hat schon in meinem Status stehen. Ne? Jede Frau, die diese Bilder bei Facebook und Instagram gepostet hat mit diesen Sprüchen, ey, Hand aufs Herz, ihr postet das für die Männer, nicht für euch. So. Und ich war auch so eine, ich kenne jedes Muster, ich sag's dir. Weil ich habe alles selbst mitgemacht. Geheilt. Und naja, dieser Narzisst, ich hatte damals noch keine Berührung mit Narzissten und dann ging es dann weiter, ne? Dieses Lovebombing am Anfang, der hat mich behandelt wie die Prinzessin und hat mich hochgehoben, mich überall abgeholt. Und das ging ja aber nur kurze Zeit so. Und auf einmal hatte der 2 Gesichter. Und dann auf einmal wollte er mich runtermachen und war ganz anders und eifersüchtig und zack. Und ich habe das aber relativ schnell durchschaut, weil ich dachte mir, das ist doch wild. Das ist doch ganz komisch. Und damals gab es noch kein ChatGPT, aber ich habe die ganzen Anteile, weil ich habe gesagt, ich nehme das jetzt nicht mehr persönlich. Ich schaue jetzt, was das sagt, was das über ihn aussagt, was er sagt. Nimm das nicht persönlich, was jemand zu dir sagt, weil wenn jemand über etwas redet, dann ist es höchstwahrscheinlich viel mehr sein Thema als dein Thema. Immer. Was du über jemanden sagst, sagt viel mehr über dich aus als über diese Person. Das ist deine Realität, deine Glaubenssätze, deine Muster. So. Und das analysiert, habe es bei Google eingegeben und relativ schnell gefunden, das ist narzisstisches Verhalten. Und als Antwort auch gesehen, was man dann macht. Hab dann gedacht, okay, wird jetzt mein Projekt. Hab dann geschaut. Und nicht so reagiert, wie ein Narzisst das möchte, ne? Weil er möchte dann, dass du leidest und sagst, oh, ich liebe dich und ich kann nicht ohne dich. Und dann ist er wieder lieb, ne? Zuckerpeitsche. Habe ich aber nicht gemacht. Und dann wurde ich relativ schnell und interessant, aber richtig schnell.
Aber was war die Antwort von Google jetzt, was du machen sollst?
Ach so. Weißt du es noch? Also, wenn ein Narzisst dich so behandelt und dich runtermachen will, dann zeigst du keine Reaktion. Dann sagst du, okay, ich möchte so nicht behandelt werden, das ist für mich in Ordnung, dann geh. Und das ist das Schlimmste für einen Narzissten, wenn du ihm keine Aufmerksamkeit schenkst. Dann steht er auf einmal vor deiner Tür. Dann wird er das Krasseste versuchen, wo du dir denkst, wow, ne, dein ungefüttertes Herz, was keine Liebe erhalten hat, so sagt dann, das macht er für mich. wow, der muss mich wirklich lieben, aber dabei ist das ein krankes Verhalten. Ein Mensch, der dich liebt, wird dich niemals runtermachen und beleidigen und dann kommen und auf einmal sagen, es ist nichts und dann sich wieder anders verhalten. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch extrem sprunghaft ist. Und Liebe ist sicher. Liebe ist fast langweilig. Liebe ist absolute Ruhe und sich aufeinander verlassen können. Blind. Keine Regung, keine Gedanken, keine Eifersucht, nichts. So wie ich das jetzt bei meinem Mann habe. Wo ich habe nicht mal Eifersucht, ich habe seit Jahren keine Eifersucht mehr gespürt.
Mhm.
Ich bin so in dieser Liebe und ich vertraue ihm so sehr.
Okay.
Und das ist der Unterschied.
Aber ich finde es spannend, dass du da so schnell rausgekommen bist, weil ihr heute so eine Begegnung auch schon macht. Und
die lieben Narzissten.
Wir lieben euch doch. Nee, weil die sind unheilbar. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist, glaube ich, so, dass Narzissten unheilbar sind. Die bleiben so. Aber das ist ja nicht unser Problem. So. Sehr an Vorstelle. Das Ding ist aber, für mich war es halt gerade durch dieses heiß, kalt, hoch, runter. Mhm. Und wenn du dann so ein Mensch bist, der halt sich gerne aufopfert, weil er halt diese Liebe und glaubt, er muss darum kämpfen, so war das für mich immer so. Okay, er hat mich aufklatschen lassen, dann war ich halt ziemlich im Arsch, also wirklich im Arsch.
Ja.
Und am nächsten Tag kam er halt wieder so, ich liebe dich und alles. Und das war für mich so dieses, ja, okay, ich muss ihm doch wichtig sein. Weißt du so, man streitet so richtig hart, wo ich mir denke so, und dann versöhnt man sich auf dem Level ganz hier oben. Dann dachte ich mir so, okay, das muss Liebe sein. Der Mensch muss mich so arg lieben, da muss man dran festhalten. Und für mich war es so schwer. Also es gab dann einen Anlass, wo ich gesagt habe, okay, Alisa, wenn du dich jetzt nicht verpisst, hast du bald ein Problem.
Mhm.
Und für mich war es aber so schwer. Also es musste wirklich erst an den Punkt kommen, wo ich mir dachte, so, wenn es jetzt noch weitergeht, ja, aus dieser Dynamik rauszukommen.
Mhm.
Deswegen finde ich spannend, dass du das einfach gegoogelt hast und dann erkannt hast, okay, mache ich nicht mit und ich bin weg.
Ja.
Weil ich glaube, viele Frauen können das gar nicht so schnell.
Ich habe aber auch davor, ich glaube, 15 Jahre nur negative Erfahrungen gemacht und es war halt ein sehr prägender Moment damals, als so misshandelt wurde emotional, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr mit und alles sehr vorsichtig beobachtet habe und daher, dass ich gerade meine Rüstung hatte mit, ich lasse das erstmal nicht mehr machen, ich bin kalt wie Eis, konnte ich dann natürlich ein bisschen, ich würde sogar sagen, mit männlicher Energie, einfach rational in dieses Thema reingehen, weil ich mein Herz noch gar nicht gegeben habe. Und also ein bisschen war ich schon drin. Also 2-3 Male habe ich das mitgemacht und habe relativ schnell ein Muster erkannt, weil ich viel analysiert habe und gemerkt, dass es keine Liebe ist, sondern Leid. Und Leid, weißt du, was das Gegenteil von Leiden ist? Und 90% sagen, denken jetzt was anderes.
Ich würde jetzt Freude sagen, aber ist wahrscheinlich falsch, ne?
Das sagt jeder.
Mhm.
Aber das Gegenteil von Leiden ist Akzeptanz. Wenn du leidest, ist das ein Katalysator für negative Gefühle, die nicht verarbeitet sind. Das heißt, wir haben alle Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Wir sind aufgewachsen, vielleicht mit Eltern. Das heißt nicht, dass die Eltern schlecht gewesen sein müssen, wenn man Traumas hat, ja? Man kann schon Trauma haben, wenn man als Kind mit den Eltern gespielt hat und das Kind die Mutter hat sich kurz versteckt und das Kind hatte wirklich Angst, dass es für immer alleine bleibt auf der Straße. Das kann schon ein Trauma sein. So. Und man geht durchs Leben mit diesen Programmen, die man installiert bekommen hat, von der Menschheit, von Lehrern, von deiner Familie. Also ne, du kriegst Programme eingeschaltet und das bist nicht du. Das sind Sachen, die dir beigebracht worden sind. Und wenn man das nicht erkennt, dass man ein eingespeichertes Programm in sich trägt und dadurch jede Meinung, die man hat, das meinte ich auch vorhin mit ein Mensch, wenn er etwas sagt über dich, ist das meistens immer über ihn selbst, läuft mit seinem Glaubenssystem, mit das, was er gelernt hat, mit das, was er fühlt. Und wenn er getriggert ist, kommt er immer wieder in die Situation von früher und vergleicht sie mit dem Jetzt. Also er kämpft mit alten Geistern quasi und kann gar nicht rational denken. Und dann kommen wir ins Leiden. Leiden ist die Entscheidung, seine alten Glaubenssätze zu behalten und immer noch zu kämpfen. Und was würde hier helfen? Seine Gefühle anzunehmen und zu akzeptieren, dass sie da sind. Das heißt, du kämpfst nicht mehr gegen deine Gefühle, du akzeptierst sie Und somit kannst du dich ändern und etwas suchen, was dir Freude macht.
Das stimmt.
Ja. Weil Leiden ist eine Entscheidung.
Mhm.
Jeder ist mal unglücklich. Aber du kannst, wenn du akzeptierst, dass du unglücklich bist, was ändern. Jemand, der leidet, der will aktiv leiden. Der bleibt da drin.
Mhm. Das stimmt.
Ja. Der akzeptiert es nicht. Der sucht immer weiter Gründe.
Mhm. Das habe ich auch letztens auch gemerkt, weil ich habe so ein paar Themen so, gerade so wie du gesagt hast, man wird halt geprägt durchs Leben so. Ist ja völlig normal so. Ja? Mhm. Und meine Eltern haben es auch immer gut mit mir gemeint. Und ich muss halt sagen, meine Mama war das erste Mal Mama so. Die hat halt auch nur das gemacht, was sie, also meine Mama hat mir nichts Böses gemacht, um Gottes Willen so. Aber das waren auch so Kleinigkeiten, wo sie in dem Moment gar nicht so wahrgenommen hat vielleicht. Aber ich, jetzt rückblickend, saß ich nämlich letztens da und habe so gemerkt so, Wut ist ein Gefühl, was ich nicht spüren möchte.
Ja.
Und ich, immer wenn ich wütend, also Freude geht super klar, aber so Wut ist was, das schiebe ich dann direkt weg und da will ich auch gar nicht reingehen. Dann lenke ich mich direkt ab so. Und ich habe letztens so mal verstanden so, für mich, ich sehe das dann immer so, da ist halt die kleine Alicia in mir, das kleine Mädchen, das kleine Kind so, aber die hat diese Erfahrung gemacht, aber ich bin jetzt die große Alicia. Das heißt nicht, dass die Erfahrungen ausgelöscht sind, aber in die Akzeptanz zu gehen, es ist da, aber ich darf dich jetzt an die Hand nehmen und wir machen das jetzt, weil ich bin jetzt da und muss das jetzt nicht mehr. Nur weil das damals passiert ist, heißt es nicht, dass ich aus Wunden agieren muss oder jetzt keine Wut spüren darf, sondern damals hatte ich das Gefühl, ich darf es vielleicht nicht, aber jetzt bin ich groß und jetzt darf ich es.
Mhm.
Und der Gedanke hilft mir dann halt auch so ein bisschen immer. Ja.
Und daran erkennst du, wenn du das teilst, übrigens, ob der Mann gesund emotional ist oder ungesund. Nehmen wir jetzt ein Beispiel.
Mhm.
Also, du bist getriggert bei einer Situation, von die entstanden ist oder dieser Trigger ist geboren damals als kleine Alicia.
Mhm.
So, und jetzt passiert eine Situation in einem Date oder in einer Beziehung, ja, weil Männer immer sind sehr nah an uns und sie triggern uns in bestimmten Momenten.
Mhm.
Deswegen suchen wir uns auch einen Partner, wenn wir keinen sicheren Bindungsstil haben, um uns heilen zu können.
Mhm.
Sie zeigen uns, wovor wir uns verstecken. So, und jetzt passiert das. Du hüpfst zurück in die Vergangenheit.
Mhm.
Ja, und dann merkt man, du bist getriggert. Das merkt man dann wahrscheinlich, du willst keine Wut zulassen. Du kannst ja mal gerne erklären, wie das bei dir ist.
Boah, also dadurch, dass ich jetzt alleine bin, wenn ich keine Wut zulassen will, suche ich mal halt irgendwie Ablenkung.
So,
dass ich dann irgendwie... Wenn es jetzt blöd ist, greife ich zur Schokolade. Wenn es ganz dumm ist, fange ich mit mir an, selber irgendwie zu reden und so ein bisschen, man merkt das schon. Wenn man mich mit irgendwas triggert oder einen bunten Punkt trifft, dann merkt man das schon, dass ich nicht unangenehm werde. Ich werde das böse oder sowas. Oder mich halt eher, ich ziehe mich dann eher zurück. Ich bin dann vielleicht einfach mal still.
Mhm.
Also du wirst es auf jeden Fall merken. Wenn du jetzt irgendwas sagst, wo ich vielleicht nicht dran zu kämpfen habe, würdest du das schon allein so an meiner Körperhaltung und Mimik merken.
Also du wirst still, man sieht es an deiner Mimik, dein Gefühl spricht. So, und Männer sind sowieso sehr gut in der Auffassungsgabe, Emotionen zu lesen. Sie können es lesen wie ein Buch, wenn jemand gut aufpasst. Oder jeder Mensch sogar. Und ein ungesunder Mann wird das jetzt persönlich nehmen. Der wird sagen, was habe ich jetzt gemacht? Warum bist du so? Vielleicht macht er dich noch klein und sagt, das geht gar nicht, wie du jetzt bist. Du redest nicht mit mir. Also du hörst schon, ne? Da zieht sich schon alles in dir zusammen wahrscheinlich. In mir schon, würde ich sagen. Wo ich mir sage, geh einfach weg. Was soll das? ne?
Mhm.
So. Der nimmt das einfach persönlich. Der kann dich nicht halten. Wenn jemand gesund ist und sicher, ein sicherer Bindungstyp, egal ob Frau oder Mann, weiß, ich habe nichts gemacht, mir geht's gut und ich bin nicht schuld. Ja? Und diese Person sieht dann, dass es dir schlecht geht und ist für dich da.
Mhm.
Er fragt dann, soll ich dich in Ruhe lassen? Was brauchst du? Kann ich dir irgendwas helfen? Mhm. Aber er lässt dich nicht alleine. Was passiert ganz oft? Man wird sauer, geht, lässt sich alleine, schreibt 1, 2, 3 Tage nicht. Und da passiert wieder Zuckerpeitsche.
Mhm.
Du wirst irgendwann traurig und denkst dir, scheiße, ich will nicht allein sein, ich fühle mich schlecht. Und dann meldest du dich bei einem Mann, der dich einfach stehen lassen hat, anstatt dich verstehen zu wollen.
Mhm.
Und da ist der Punkt dann.
Ja.
Woran erkenne ich, ob ich jetzt in einer ungesunden Dynamik bin? Das ist schon der Punkt. Wenn du merkst, ey, der ist jetzt gegangen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, er wäre geblieben. Und das ist jetzt Akzeptanz, zu sagen, das ist jetzt scheiße, das will ich nicht, das akzeptiere ich nicht, ich habe einen anderen Standard. Oder du machst dich klein und sagst, suchst Erklärungen, Rechtfertigung. Mhm. Ja, ach, vielleicht hatte er eine schwere Kindheit, erklärst ihn, analysierst ihn. Aber eine Frau mit Selbstwert analysiert nicht den Mann. Sie guckt nicht, warum er so ist, wie er ist. Sie sieht, was er tut, und dann entscheidet sie. Sie ist nicht dafür da, ihn zu erziehen. Eine Frau mit Würde will kein Kind haben. Eine Frau mit Würde will einen Mann, der da ist, emotional, also auch gedanklich und einfach anwesend ist. Und wenn du das erkennst, okay, ich rechtfertige ihn gerade, obwohl er mich klein gemacht hat, mich stehen gelassen hat, dann musst du dir die Wahrheit sagen, dass du ihn gerade hier beschützt und rechtfertigst und größer machst, als er ist. Das ist nicht zu akzeptieren, was gerade da ist.
Ich finde halt auch in so Situationen, wenn jetzt, also mir ist sowas super wichtig, dass jemand mit meinen Emotionen umgehen kann. Wenn ich jetzt per se jemand bin, keine Ahnung, wegen jedem Kleinigkeit heule, dann würde ich es irgendwann verstehen, dass man mal sagt, okay, jetzt mal gucken, ne? Wenn ich jetzt 20 Mal am Tag heule, weil, weiß ich nicht, mir ein Glas runterfällt oder sowas.
Also melodramatisch meinst du?
Genau, ja. Kann ich manchmal sein. Aber was ich halt dann so merke, ist so, wenn jemand mit meinen Emotionen nicht umgehen kann, dann liegt das per se halt nicht an mir, sondern weil derjenige auch keinen Zugang zu seinen Emotionen hat.
Mhm.
Und dadurch halt auch nicht die Emotionen von anderen Menschen handeln kann. So.
Mhm. Ich denke, es ist beidseitig. Mhm. Wenn du nicht mit dir selbst umgehen kannst, dann kann der andere auch nicht mit dir umgehen, weil du ja nicht gelernt hast, wie du ausdrückst, was du gerade brauchst.
Mhm.
Aber trotzdem, ein gesunder Mann würde das sehen. Und entweder sagen, okay, ich muss jetzt hier eine Lösung finden, ich halte sie trotzdem, oder er würde gehen, weil er sieht, okay, sie hat zu sehr mit sich selbst zu kämpfen und es würde mich jetzt selbst zerstören, wenn ich bei ihr bleiben würde.
Mhm. Ja.
Deswegen ist es wichtig, das Gefühl anzunehmen und auszudrücken, ey, und es muss nicht perfekt aussehen. Ne? Das kann auch so aussehen, ey, ich merke, ich komme gerade nicht weiter, ich kann nicht, mein Gefühl überrennt mich, ich muss alleine sein, es kann auch verwirrend sein, aber Hauptsache, du sagst es, du lässt es mal da und dann kann man gemeinsam daran arbeiten, wenn du sagst, ich will, dass das hier funktioniert, ich merke, es fällt mir schwer, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich will, dass das funktioniert.
Was ist für dich so, was mir jetzt noch so in den Kopf kommt, jetzt nicht nur Emotionen, sondern so Streitsituation. Ich meine, du hast ja eine stabile Ehe und alles so, eine glückliche Ehe, aber trotzdem wird es ja auch mal Momente geben, wo ihr euch vielleicht nicht 100% einig seid.
Oh, haben wir gestritten. Oh, meine Liebe. Streiten kann ich richtig gut.
Ja.
Und früher war ich sehr aggressiv.
Mhm. Was ist jetzt so der Unterschied für dich zu, also jetzt, zu damals, eine gesunde Streitsituation mit einer nicht so gesunden Streitsituation?
Mhm. Also, früher war das so, dass ich ausgerastet bin. Ich habe viel diskutiert, ich habe viel erklärt.
Mhm.
Und das ist der Fehler. Weil sobald ein paar Sätze, das soll jetzt nicht heißen, dass Männer nicht viel reden können und auch nicht viel aufnehmen können, das stimmt nicht. Aber sobald du anfängst, dich zu erklären, ist deine Grenze schon vorbei. Eine Frau in Würde erklärt sich nicht. Sie sagt, das geht mir jetzt zu weit, Punkt. Und wenn du das dann sagst, dann sieht das der Mann. Und man muss ihm auch Zeit lassen, und an ihn glauben, dass er es versteht. Ne? Und meistens, oder früher war es bei mir so, dass ich dann gesagt habe, das stört mich. Ich war jetzt nie eine Person, die sich zurückgezogen hat.
Okay.
Ich habe eher viel mehr gesagt, was mich stört. Ich bin sehr direkt.
Mhm.
Ich bin auch eher so ein extrovertierter Mensch. Und ich werde dann eher wütend und werde laut.
Mhm.
Und ich bin dann immer laut geworden und habe geschrien. Und das war ein Punkt, an dem sind wir jahrelang festgehangen, weil ich habe geschrien und er ist dann auch irgendwann lauter geworden. Er war nie respektlos. Ne? Ich habe mir damals, als mein Ex-Freund mich beleidigt hat, habe ich eine kleine Abneigung gegen Beleidigung entwickelt. Und sobald jemand ein komisches Wort, sowas wie, keine Ahnung, es muss nicht Bitch sein, es kann auch sowas sein wie du Dumme oder so.
Aber ich finde, das gehört sich auch nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Und ich finde auch zum Beispiel, das ist mir auch super wichtig, ich habe ja einen Fragenkatalog wenn ich jetzt date, ne? Ich
hab sehr gut.
Die werden alle runtergerattet. Und da ist auch eine Frage zum Beispiel, wie man mit Streitsituationen umgeht. Mhm. Zum Beispiel, klärst du das in der Beziehung oder rennst du direkt zu jemand anderem, um das zu klären? Weil das finde ich halt auch so, ich meine, wir Frauen reden vielleicht öfters mal mit einer Freundin oder sowas, aber was ich jetzt für mich auch gelernt habe, so wenn du streitest, dann regelst du das erstmal mit deinem Partner, bevor du dir irgendwie zu viele Köche verderben in dem Reihe. Und dann ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig, wie, wenn du jetzt Streitsituation, ihr geht euch vielleicht erstmal alle aus dem Weg, weil ist vielleicht mal ganz gut, 10 Minuten Ruhe zu haben.
Das ist sehr gut, ja.
Und der geht jetzt vielleicht dann zu seinen Kumpels. Jetzt sind wir beim Thema respektlos. Wie redest du da? Weil wenn jetzt ein Mann aus der Streitsituation zu seinen Freunden gehen würde und sagen würde, boah, die Alte daheim, die geht mir voll am Sack, der finde ich raus.
Ja.
Und deswegen finde ich, gehen Beleidigungen auch nicht, wenn du streitest. Ich finde, ich bin früher auch immer laut geworden, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste.
Ganz genau.
Weil ich mich einfach hilflos in der Situation fand so und ich habe einfach das Gefühl, ich wurde nicht gehört.
Mhm.
Gehört, so, ja. Und nicht gesehen, mit dem, mit was ich gekommen bin, weil es keinen Anklang gefunden hat. Ich bin mit einem Problem gekommen, habe ganz respektvoll gesagt, was für mich nicht funktioniert und ob wir das ändern können. Dann wurde das umgedreht, dass ich das Problem bin.
Mhm. Klar.
Und dann habe ich halt rebelliert, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Habe angefangen zu erklären und bin halt immer lauter geworden, weil ich das Gefühl habe, egal was ich mache, ich werde nicht gesehen. So.
Mhm.
Und für mich ist auch so eine Streitsituation mittlerweile so, dass ich sage, okay, nimmt sich halt jeder mal 10 Minuten, weil aus einer Emotion rauszuhandeln ist immer irgendwo Kacke. Und dann einfach in Ruhe drüber sprechen. Weil im Endeffekt in einer gesunden Beziehung willst du ja das Beste füreinander. Und das heißt ja nicht, dass ihr euch immer einig seid. Jeder hat ja irgendwo seine Meinung. Es sind ja zwei verschiedene Menschen so. Aber das Thema wegen respektvoll und nicht, sag ich mal, solche Wörter benutzt, ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig.
Mhm.
Geht bei mir nämlich auch nicht. Also da wäre auch raus. Ja.
Ja.
Jetzt habe ich schon unterbrochen. Entschuldigung.
Nö, du hast was dazu gesagt.
Gut.
Wir haben ja hier einen Dialog, kein Monolog. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass ich früher laut geworden bin und mich dann erklärt habe, genauso wie du, ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt, eine Frau wird lauter, wenn sie sich nicht gehört fühlt. Mhm. Und damals habe ich nicht weiblich kommuniziert. Was meine ich damit? Weiblich zu kommunizieren ist, weich zu sein, aber auch klar mit einer Grenze. Na, also es ist nicht alles zu ertragen und nur lieb zu sein, sondern auch roh und ja, eine Grenze zu ziehen. Und man sagt, oder ich sage dann, statt mich zu erklären, was mich stört dann, noch einmal, ich sage das einmal, aber in ich warte. Ne? Also zum Beispiel, mich hat das gerade verletzt und ich fühle mich nicht gut. Ich sage mein Gefühl und dann belasse ich das. Ich sage nicht, was er gemacht hat. Ne? Also, weil das ist, wenn du ein Mann, das ist ein Angriff. Und sobald der Mann sich angegriffen fühlt, geht es in die Gegenabwehr. Dann ist es kein Zusammenhalt mehr. Und ich halte dann meistens auch, ich versuche irgendwie Körperkontakt zu halten, ihm am Bein zu halten, in der Hand zu halten. Das funktioniert nicht immer. Da mich erstmal zu regulieren. Ich sage dann auch, ich brauche kurz 2 Minuten. Dann sitze ich vor ihm und mache eine Atemübung. Und beruhige mich kurz, ne? Weil man muss bei sich sein. Nicht aus der Emotion sprechen, nicht zu agieren, sondern zu warten, sich kurz wahrzunehmen, zu fühlen, das Gefühl zu akzeptieren und dann zu reagieren. Und sobald, er hatte das nämlich auch mit den, dass er das Gesagte gegen mich verwendet hat, darfst du gar nicht mehr reagieren. Weil dann ist es soweit, dass er das Gesagte gegen dich anwendet. Und da muss schon Schluss sein. Das darfst du nicht tolerieren. Wenn du jetzt diskutierst, dann zeigst du ihm, dass das möglich ist. Dann weiß er ja, dass er das kann. Das klappt ja. Das ist ja. Also jetzt nicht, dass er böse ist, aber so geht er aus dem Gefühl, dem Gefühl aus dem Weg. Wenn du dann sagst, ich möchte jetzt darüber reden und wenn du jetzt ein Thema hast, was ja auch oft passiert, dass auf einmal der andere ganz viel andere Themen hat, weil du etwas ansprichst, was diese Person nie vorher erwähnt hat.
Da kommt so eine Liste raus und ganz das und das,
genau.
Und das und du hast ja das.
Mhm. Ja. Brauchst du gewisse Tools, Sätze, das müssen nicht viele sein, die du im Petto hast, die du dann sagst. Zum Beispiel, wenn er dann kommt mit seiner Sache, okay, ich sehe, dass du etwas hast, dass du etwas mit dir rumgetragen hast, was du mir nicht gesagt hast. Aber jetzt geht es erstmal um mich und um mein Gefühl. Wenn wir über mein Gefühl gerade geredet haben, was ich gesagt habe, dann können wir zu deinem Gefühl. Aber so funktioniert das, über Gefühle zu reden. Wenn ich mein Gefühl äußere, heißt das nicht, dass du schuld bist. Und ein gesunder Mann erkennt das. dass er nicht schuld ist. Der nimmt das nicht persönlich. Wenn ich sage, das triggert mich jetzt, ich bin jetzt wütend und verletzt, dann heißt das ja nicht automatisch, dass er schuld ist. Mhm. Aber er übernimmt die Verantwortung trotzdem und hält mich und sagt, okay, was macht das mit dir, wenn ich das sage? Mhm. Was löst das in dir aus? Er übernimmt wirklich die Verantwortung und hält mich dabei und wird nicht persönlich.
Aber ich glaube, das ist halt auch wichtig, wie du sagst, ja, so wie du jetzt gesagt hast, so, hey, das ist mein Thema, so fühle ich mich, das hat es mit mir gemacht, ist was anderes wie, hey, du hast das gemacht und deswegen fühle ich mich scheiße. Können wir drüber reden.
Das ist ein großes Thema, weil sobald du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann ist es ein Angriff. Mhm. Und das ist keine weibliche Kommunikation. Es ist immer in Ich-Form und was es mit dir macht und welches Gefühl du dadurch hast. Mhm. Und ein Mann, der dich liebt, ein Mann, der für dich sorgt, ein Provider, der fühlt sich davon nicht angegriffen, sondern will dir helfen und unterstützt dich dann, das zu lösen. Er will eine sichere Bindung. Und da muss man wirklich lernen, richtig, man nennt das, glaube ich, in der Fachsprache gewaltfreie Kommunikation, gewaltfrei miteinander zu kommunizieren und seine Gefühle auszudrücken. Aber dafür ist es dann wichtig, seine Gefühle anzunehmen und zu akzeptieren und auch ausdrücken zu können. Und das war eine lange Reise dorthin. Aber es lohnt sich.
Was glaubst du, ist so heutzutage das größte Problem, dass wir in so Beziehungsdynamiken überhaupt reinkommen? So, also wenn ich jetzt so mal rausgucke und so meine Mutter, ich habe mich letztens mit meiner Mutter unterhalten, habe ihr mal so erzählt, so wie Dating heutzutage abläuft, auf was so Leute man trifft und so, weil sie hat das zum Beispiel nicht verstanden. Sie hat zu mir irgendwie einen Satz gesagt und meinte so, ja, kein Wunder, du bist halt voll anstrengend. So auf Beziehungen bezogen. Und ich so, meine Mutter ist jemand, die hatte zwei Beziehungen. Die hat meinen Dad kennengelernt, geheiratet und ihren neuen Mann, also jetzt meinen Vater, geheiratet. Die war noch nie in der toxischen Dynamik so. Klar, die hatte vielleicht auch ungute Sachen so. Deswegen haben die sich auch getrennt. Aber die kann das zum Beispiel nicht verstehen, was gewisse Aussagen mit mir machen oder was so eine Beziehung hinterlässt, wenn du zum Beispiel mit einem Narzissen zwei Jahre zusammen bist oder sowas. Du bist danach erstmal im Arsch. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, und dann habe ich ihr so erzählt, so von Freundinnen und grundsätzlich so, wie Dating heutzutage ist. Und dann hat sie auch gemeint, so, ja, okay, gut, dann versteht sie jetzt langsam, ist ja ganz schön wild. Was glaubst du, ist so in unserer Gesellschaft, in der Zeit heute so, das Problem, dass sich so arg manchmal, also klar gibt es auch noch gesunde Beziehungen, ich rede jetzt alles schlecht, es gibt viele gesunde Beziehungen so, aber was glaubst du, ist das Problem, dass es oft in solche Dynamiken reinrutscht? Und so halt dann auch endet vielleicht.
Das ist eine gute Frage.
Glaubst du, wir Frauen sind einfach schlecht in Grenzen setzen?
Also generell hatten Frauen noch vor 100 Jahren meistens gar nicht die Wahl, überhaupt sich auszusuchen, wie die Beziehung aussieht und waren abhängig.
Ich meine, heutzutage, sind wir ganz ehrlich, es hat sich ja ein bisschen, das frage ich mich halt, es hat sich ja ein bisschen gewandelt. Wir Frauen daten ja jetzt nicht, also brauchen, das heißt, wir brauchen keinen Mann, wir brauchen schon Männer so, ja.
Wir können aber uns einen wählen.
Wir brauchen ihn nicht mehr aus finanziellen Aspekten, so zum Beispiel. Ja, also ist trotzdem schön, bin ich ganz, auch ganz ehrlich, wenn mir ein Mann irgendwo finanzielle Sicherheit auch gibt. Da werden jetzt viele wieder sagen, die Geldgeile oder sowas, das meine ich damit gar nicht.
Nimo.
Ihr müsst ihr Gesicht sehen.
Was? Ich würde gerne kurz was dahin
sagen. Ja, komm.
Weil wir meistens nicht nur die emotionale Care-Arbeit für den Mann erledigen, ihm zu helfen, seine Gefühle zu fühlen und ihn zu analysieren, sondern wenn eine Frau schwanger ist und nicht nur einmal, und bleiben wir nur bei einmal, 9 Monate ein Kind in sich trägt, davor diese Hormone hat, das Kind bekommt, ihr ganzes Leben opfert, wenn sie ihr Kind kriegt, kann sie nicht arbeiten, sie kriegt da keine Steuern, vielleicht ist sie abhängig vom Mann, wie viel wir geben. Und das wollen Männer auch, sie wollen Kinder haben. Und wir haben nicht nur, dass wir dann da nicht arbeiten und so viel in die Abhängigkeit geraten. Also wenn das ein Mann von mir verlangt, ja, oder möchte, dann ist das Mindeste, mich finanziell zu unterstützen oder mir finanzielle Stabilität zu geben, damit ich mich überhaupt darauf konzentrieren kann, ein Kind zu bekommen. Und auch wenn nicht.
Was ist für dich finanzielle Stabilität? Also, ich meine, das Ich habe mich letztens auch mit einem Kumpel über das Thema unterhalten. Und da sind wir auch so ein bisschen nett aneinander so. Aber ich meine, jeder kann ja seine Beziehung führen, wie er will. So. Weißt
Ja.
du, ich habe gewisse Dinge für mich, die ich will. Du hast gewisse Dinge für dich. Darf ja jeder am Ende des Tages immer auch selber so entscheiden. Aber wie würdest du jetzt für dich finanzielle Stabilität definieren?
Also jetzt vor allem auch bei meinem Mann, weil ich ja verheiratet bin, dass ich nicht alleine bin mit meinem Problem. Dass wenn wir zusammen sind als Paar, auch ein Paar sind und auf Augenhöhe. Das heißt, dass wenn ich mein Gehalt und sein Gehalt auf einen Haufen mache, wir beide 50-50 haben und nicht jeder 50-50 so gibt. Also wenn mein Mann jetzt zum Beispiel das Dreifache von mir verdient und ich soll ihm 50% dazugeben, dann laufe ich ja nur noch hinterher, um seinen Standard zu erfüllen. Und mache dann noch den Haushalt, koche für ihn, gehe selber 40 Stunden arbeiten, kriege ein Baby, etc. Nein, weil wenn ein Mann ist, dann achtet er darauf, dass ich auch finanziell abgesichert bin, dass ich sparen kann, dass ich was zur Seite habe, dass ich genau das Gleiche an Qualität in seinem Leben habe und mir auch gönnen kann wie er. Der behandelt mich wie sich selbst. Und ganz ehrlich, es ist meine Meinung. Ich brauche sonst keinen Mann.
Das ist der Punkt, was ich
Wir
sage.
können alleine leben.
Ja, das ist der Punkt, was ich sagen wollte. Früher konnten es Frauen halt
Ja.
nicht. Die waren darauf angewiesen. Heutzutage, wenn
Wozu soll ich mir das antun dann?
ich. Nee. Würde ich sagen, so, ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass finanzieller Aspekt wichtig ist, aber das Ding ist, wir können uns alleine auch über Wasser halten, so.
Ja.
Was mir zum Beispiel auch wichtig ist oder wichtiger ist, ist diese emotionale Komponente einfach, dass mich jemand
Ja.
sieht, halten kann, in meinen
Ja.
Emotionen für mich da ist, dieser Beschützer ist, ja, weil für mich ist das so schon, der Mann ist einfach stärker Geschlecht. Da braucht man drum diskutieren, das ist einfach so. Und wenn ich mir so meine Beziehung und meine Ehe vorstelle, möchte ich halt, für mich ist es auch kein Thema, da sagen auch immer viele so, Lisa, hast kein eigenes, keine eigene Meinung, weil ich sage so, wenn der Mann das beschließt und das letzte Wort hat und Entscheidungen trifft fürs beste Miteinander für alle, mit Respekt und Wertschätzung, dann lass ihn entscheiden. Dann lehne ich mich zurück und sage, danke, mach. So, ja. Und ich glaube halt, dass wir Frauen uns da ein bisschen weiterentwickelt haben und viele Männer glauben, sie sind halt Männer. Ich will jetzt niemanden beleidigen so, aber halt nicht mitgezogen haben in dieser Dynamik so oder in dieser Entwicklung, die wir jetzt haben.
Ja.
Und halt glauben, es sind halt nicht immer Männer, sondern manchmal halt einfach Jungs.
Ja, sie lassen sich aushalten. Im Unternehmen wuppen sie Meetings und Projekte, aber zu Hause können sie sich mal ihre Socken wegräumen.
Und ich glaube halt, dass einfach jetzt so in der Zeit jetzt sich das halt so entwickelt hat, dass die Frau halt super oft in der männlichen Energie einfach ist und auch in Beziehung so und dass wir deswegen auch so Dynamiken haben, weil der Mann halt nicht mehr in seine männliche Energie steppt.
Das stimmt.
Und das, finde ich, macht halt so eine Beziehungsdynamik irgendwann extrem gefährlich und finde ich, mich hat es irgendwo auch ungesund gemacht. So. Ich will nicht immer Entscheidungen treffen. Ich will nicht immer die Starke sein. Es reicht, wenn ich das in meinem Job mache, so, aber wenn ich nach Hause komme, will ich meine Jacke hinhängen und will einfach das kleine Mädchen und die kleine Prinzessin sein, die sich wohlfühlt und einfach mal loslassen kann. So.
Ja.
Und ich glaube, das können halt viele aktuell vielleicht nicht mehr so. Und
Das ist
deswegen
sehr
entwickeln wir es
wertvoll.
so. Ja.
Das ist auch so ein Grund. Viele Männer wollen männlich sein. Das stimmt. Und wir Frauen haben manchmal so viel schlechte Erlebnisse gemacht, dass wir so anti sind und halt, da kommen wir in dieses, ich bin stark, ich bin unabhängig, ich brauche nichts, ich will nicht von dir abhängig sein, dass der Mann gar nicht mehr für dich der Held sein kann. Na, also das ist auch, nicht nur Männer sind schuld, auf keinen Fall.
Na, dann.
Wenn ich mir als Frau gar nicht mehr helfen lasse, ne? Dann gib ihm halt dieses Glas. Warum strengst du dich so an? So, lass ihn das doch öffnen, damit er sich gut fühlt. Oder das sind so Kleinigkeiten, wo er sich einfach stark fühlen kann, weil er will ja dein Held sein. Er will was für dich machen und er will dich auch gerne ausführen. Dass dann die Frauen selber sagen, nein, ich will das nicht. Nein, ich teile meine Hälfte selber. Nein, ich will nie wieder unabhängig sein. Ne? Und das sind ganz viele Sachen, die auch damit reinfließen, dass ein Mann sich gar nicht männlich entfalten kann.
Sehe ich auch so. Und da erkenne ich mich auch wieder. So dieses, ich kann das alleine.
Ja, und
Und ich muss es auch voll oft alleine. Und deswegen fällt es mir jetzt auch schwer, dieses, ich will eigentlich dieses, okay, du weißt, ich kann es alleine, aber du lässt mich nicht. Aber ich bin halt oft so, weil ich es halt die letzten Jahre so gelernt habe, ich kann es alleine und ich mache es alleine und ich lasse es dich erst gar nicht machen. So.
Ja.
Und das darf man halt auch mal wieder so ein bisschen, und ich glaube, so wie du sagst, dann hat der Mann gar nicht die Möglichkeit, wenn es wirklich ein Mann ist in seiner gesunden Energie, sag ich mal, und einfach weiß, was er will, also wir reden jetzt von einem gesunden Mann, so wie du es gesagt hast, dann will er das ja. Und wenn du dann als Frau halt immer dagegen redest, so, dann lässt du ihn ja gar nicht seinen Job übernehmen.
Und das ist dann, wenn wir da uns weiterentwickeln, geheilte Weiblichkeit. Ich kann das alleine. Ich habe mein Geld selbst, aber du darfst das für mich machen. Und dann fühlt der Mann sich gewählt. Nicht, weil du abhängig bist von ihm und nur noch hier so ein Golddigger bist und alles von ihm haben willst, sondern er darf, weil er das möchte. Und das ist auch ein ganz anderes Gefühl für den Mann. Dann fühlt er sich ausgenutzt. Er möchte ja für dich sorgen. Und wenn du das dann zulassen kannst, weil du möchtest, dann ist das wirklich keine Abhängigkeit mehr. Also ich brauche dich, sondern ich wähle dich. Und das ist dann Liebe für mich. Dann können die Energien sich ausbalancieren.
Bist du jetzt arg in deiner weiblichen, also ich kenne ja so jetzt, also schon. Du warst ja damals dann, würde ich mal sagen, viel in deiner männlichen Energie, oder? Wie fühlst du dich jetzt so, wenn du so permanent in deinem weiblichen sein kannst? Und da bist du.
Ich switche oft in beiden Energien. Und das war auch so ein Punkt, den ich lernen durfte, weil viele spirituelle Coaches propagieren, sich nur noch weiblich zu fühlen. Aber das würde ja heißen, dass ich nur noch rumliege wie ein Fisch und atme. Ich bin gerne in meiner männlichen Energie, wenn es um mein Account geht oder bei der Arbeit. Mhm. Und ich nutze effizient beide Energien und unterscheide sie aber nochmal von gesunder und toxischer Energie. Ne? Also es gibt gesunde Weiblichkeit und es gibt ungesunde Weiblichkeit.
Okay, was ist für dich ungesunde Weiblichkeit?
Wie wir eben schon hatten, gesunde Weiblichkeit ist für mich, ich kann das machen und ich zeige mich auch roh und ich, da kommen wir wieder in die Opfer-Schöpfer-Rolle. Eine Schöpferin wählt ihre Zukunft. Sie hat Probleme. Ihr geht's auch mal schlecht. Sie ist nicht immer gut gelaunt und immer in ihrer Weichheit. Nein, sie ist roh und sie zeigt es. Und sie fühlt es. Das ist für mich gesunde Weiblichkeit. Jeder Mensch hat Probleme. Es geht auch gar nicht darum, nie wieder Probleme im Leben zu haben, sondern wie gehe ich damit um? Wie behandle ich mich dabei selber? Wie rede ich mit mir selber? Kann ich weich bleiben dabei? Und ungesunde Weiblichkeit ist für mich dann, ja, hier dieses Rumliegen, ich mache gar nichts mehr, ich bin nur noch am Meditieren und am Yoga machen und ich will ja nie wieder arbeiten und ich brauche ja nichts. Das ist absolut, klar kann man mal in so eine Phase rutschen, ne, aber es gibt nicht nur weibliche Energie. Das ist bescheuert.
Über Grenzen setzen haben wir schon gesprochen so. Da vielleicht noch, wie hast du dich gefühlt, nachdem du angefangen hast, Grenzen zu setzen? Oh. Ja, weil ich merke das jetzt selber, auf der einen Seite ist es gut und ich fühle mich bestärkt in dem, weil ich so weiß, so okay, Lisa, das ist deine Grenze und fertig so. Wenn du dann aber auf Menschen triffst, die das nicht akzeptieren wollen,
und davon wird es einige geben,
ja, dann merkst du ganz schnell weg.
Ja.
Dann merkst du entweder, sie fangen an zu rebellieren oder sie werden still und sind halt weg. Was ja gut ist, weil du siehst so, wer in dein Leben soll und wer nicht. Habe in letzter Zeit aber auch Grenzen gesetzt. Und habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass zurückkommt, danke, dass du es mir mitteilst, deswegen rede ich mit dir, weil ich dich wertschätze und nicht über deine Grenzen gehen möchte, sondern möchte, dass es dir gut geht und ich akzeptiere diese Grenze. Aber ich glaube, wenn du anfängst, Grenzen zu setzen, ist halt so dieses Ding, du wirst schon selektiv aussortieren und du wirst wahrscheinlich ein Stück weit einsamer, aber weniger Menschen um dich herum haben, wie wenn du permanent über deine Grenzen drüber dachten lässt, so. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du da angefangen hast? So?
Du meinst, du wirst mehr wertvolle Menschen haben.
Du wirst ja die richtigen Menschen um dich
haben. Die deine Grenzen akzeptieren.
Ja. Was wir ja eigentlich alle wollen.
Ja. Also für mich war das auch sehr, sehr schwierig, Grenzen zu setzen. Mir hat sehr geholfen, dass ich mir meine Werte aufgebaut habe. Die Werte sind immer mein Leitfaden und sie helfen mir durch jede Situation, dass ich dann auch gar nicht mehr überlegen muss, ob ich das jetzt mache oder nicht. Na, also wenn ich meinen Wert habe, dass mir wichtig ist, dass Ehrlichkeit immer da ist und dass ich anderes nicht akzeptiere, dann setze ich da meine Grenze. Dann also gibt es nichts mehr drumherum.
Ist dann auch für dich, wenn jetzt jemand unehrlich zu dir ist, ist für dich unakzeptabel, ist, redest du auch nicht mehr drüber, ist dann fertig.
Das ist jetzt zu einfach, das ist zu schwammig. Mhm. Also ich setze da meine Grenze und sage dann, ich möchte sowas nicht in mein Leben haben. Und dann kann die Person ja entscheiden, was sie dann macht. Ob ich gebe ihr das ab.
Okay, ob sie ehrlich wird oder nicht.
Sozusagen. Ja, genau. Und ich meine, bei so einem sensiblen Thema, du fühlst das ja auch, wenn jemand lügt oder nicht. Ne? Aber um zu der zum Thema zurückzukommen, wie ich das dann gemacht habe, also die Werte haben mir sehr geholfen und mir auch vor Augen zu halten, dass jede Grenze, die ich setze und die Angst, die dadurch entsteht, nur mir zeigen möchte, hey, du gehst gerade über deine Komfortzone. Und das heißt immer Wachstum und dass das was Gutes ist. Und ich habe gelernt, dass dieses Gefühl der Angst ein guter Begleiter ist und mir hilft, nächstes Mal besser in dieser Situation zu sein. Und je öfter man das macht, das ist wie ein Muskel, den du trainierst, desto einfacher wird es. Und bei mir sind viele Menschen aus meinem Leben gegangen, viele auch aus dem nahen Umkreis in der Familie. Und da muss man halt entscheiden, okay, ordne ich mich jetzt unter, gehe ich jetzt zurück, ignoriere ich meine Bedürfnisse und meine Werte, um mit diesen Menschen Kontakt haben zu können. Man kann ja auch Ausnahmen machen zum Beispiel. Oder möchte ich dieser Mensch jetzt sein, den ich mir, also möchte ich meine Werte behalten, möchte ich meine, ist es mir wichtiger, meine Gefühle zu respektieren, mich zu respektieren, oder ist es mir jetzt wichtiger, mich anzupassen? Und wenn ja, warum? Warum möchte ich jetzt unbedingt zu Menschen, die mich gar nicht akzeptieren, die mich anlügen, warum ist mir das wichtig? Und da kommen wir wieder zum Nachdenken. Na, was sind meine Werte?
Cool. Hast du dir dann Werte aufgeschrieben? Das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich habe mir meine, ich finde es auch irgendwie, fand ich das schwierig, Werte zu definieren, weil jetzt zum Beispiel auch gewisse, sage ich mal, Umgangsarten für mich ein Wert sind. Also Respekt, Ehrlichkeit, Loyalität. Ich muss mal gucken, ich habe ja eine. Ich habe eine PDF, Leute. Also ich gebe mal das, vielleicht hast du noch einen Gedanken, wie ich es
verordnen lasse. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, jedes Jahr meine Werte aufgeschrieben und beim ersten Mal war es so, so schwer. Ich kann es jedem mal empfehlen. Mach gerne jetzt auf Pause, nimm dir einen Stift und einen Zettel und setz dich einfach mal hin und schreib dir mal einfach 5 Werte auf, die dir wichtig sind. Und tatsächlich ist das auch so, die müssen nicht beständig sein, die können auch jedes Jahr wechseln, weil du wächst ja auch, wenn du dich persönlich veränderst und dann dürfen deine Werte auch mitwachsen. Und für mich ist es ein respektvolles Miteinander, wie begegne ich meinem Gegenüber, dann ist mir sehr wichtig, dass diese Person auch Werte hat tatsächlich.
Ja, das wäre ganz gut.
Ja, das ist ja nicht immer so, ne? Und sie auch lebt, also dass ein Mensch das tut, was er auch wirklich sagt, ne? Weil wir viele oder viel darüber reden, wie wir wirklich sein wollen, aber tatsächlich sehr wenig tun, was das zum Ausdruck bringt, wenn es dann der Fall ist, wenn eine schwierige Situation kommt. Das schaue ich mir sehr, sehr, sehr genau an und dann sehe ich auch direkt, okay, diese Person sagt, dass sie so sein möchte, aber sie ist es nicht. Sie lügt sich also selber an. So, das ist mir wichtig und Treue. Weil ich wurde in meinem Leben öfter betrogen. Ich habe das schon verziehen, aber für mich ist das Thema, wenn jemand mich betrügt, ist es fertig.
Ja, ich habe nämlich so Sachen wie Kommunikation. Ist das jetzt ein Wert? Weißt du, so, weißt du, was ich meine? Aber ist für mich zum Beispiel was, was unheimlich wichtig ist. Weil wenn jemand mit mir nicht reden kann über Themen, die wichtig sind, ist das für mich zum Beispiel auch, wo ich sage, so, wenn wir halt, weil viele Beziehungen scheitern, glaube ich, auch. Ich meine, wenn wir jetzt über Treue reden und das Loyalität und das nicht vorhanden ist, dann kann jeder Hand haben, wie er will, aber wäre ich jetzt auch nicht mit dabei. Aber ich glaube, viele Beziehungen scheitern halt auch, weil sie sich nicht hinsetzen und kommunizieren. Ja, viele Dinge können einfach mal an einem Tisch geregelt werden. Und zum Beispiel emotionale Intelligenz ist für mich auch, das heißt ein Wert, aber ist mir einfach wichtig so. Deswegen fand ich es so ein bisschen schwer, das so als Wert zu definieren. Aber, ja. Und zum Beispiel auch Einsatz und Wachstum, weil ich finde, wenn du, es ist bei euch wahrscheinlich auch so, ihr habt euch ja damals kennengelernt und du lernst ja, du entscheidest dich ja für die Person, die du in dem Moment bist, bist dir aber bewusst, dieser Mensch wird sich auch weiterentwickeln. Also entscheidest du dich ja in der Beziehung nicht nur für den Menschen, den du gerade vor dir hast, sondern auch der Mensch, der er werden kann. Und für mich ist zum Beispiel auch wichtig, dass das mein Partner tut und mich auch in dem unterstützt dann.
Ja. Ja. Persönliche Weiterentwicklung ist für mich auch ein Wert.
Ja.
Mein Mann sagt immer, Das Einzige, was bei mir beständig ist, ist meine Unbeständigkeit,
weil ich mich jeden Tag anders entwickle.
Perfekt.
Gut. Nee, passt eigentlich ganz gut zu den nächsten zwei Sachen, die wir haben. Die können wir eigentlich so ein bisschen miteinander verknüpfen. Weil tatsächlich reden wir schon fast eine Stunde, ne?
Und mein armer Mann hat so Hunger.
Er macht gerade Pizza.
Ja.
Er wäre aber Kommunikation und Dating. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hast du so 5 Tipps fürs Dating heutzutage. Und was es ja oft gibt so, was machst du, wenn er sich zurückzieht?
Naja.
Wenn, heißt es ja immer, wenn man was will, dann wird der Berge versetzen um.
Ja.
Ja, so. Mhm. Was machst du, wenn der dann, keine Ahnung, es gibt ja bestimmt Frauen, die am Handy sitzen und denken so, boah, warum schreibt er jetzt nicht? Und sowas finde ich zum Beispiel heutzutage, es kann mir kein Mensch erzählen, dass er nicht, hey, heute ist stressig, ich melde mich in einer Stunde, diese 5 Sekunden Zeit hat. Was würdest du Frauen raten, wenn sie vielleicht, keine Ahnung, eine schöne Kennenlernphase haben? Hast du für dich vielleicht auch, wo du sagst, okay, so lang geht eine Kennenlernphase? Oder jeder definiert es, darf sich das, weil ganz ehrlich, wenn ich mal so rückblickend, das hatten wir jetzt in der Therapie auch, ich glaube, ich hatte noch nie eine gesunde Kennenlernphase. Ich weiß halt, wie lange das geht. Das war bei mir immer so, okay, man hat halt viel Zeit am Anfang miteinander verbracht und dann tschub, machen wir zusammen so. Ja? Und das möchte ich zum Beispiel mich auch nicht mehr. Genau, hast du da, was war jetzt mal einfach so,
also, mein Hirn ist manchmal viel schneller. Ich würde die Kennenlernphase tatsächlich sehr ausreizen und effizient nutzen, weil ein Mann sich immer anders verhält in der Kennenlernphase. Und da würde ich direkt schauen, weil je so viel wie ein Mann in der Anfangsphase tut, wird er nicht mehr tun. Das ist das Maximum, was er tut.
Das finde ich.
Und da würde ich schauen, okay, wenn er da schon sich lange braucht, um sich zu melden, dann siehst du direkt, was dir blühen wird. Ja, also dann deswegen würde ich da schauen. Und ich würde auch nicht sofort mit ihm ins Bett hüpfen, nicht beim ersten, beim zweiten, beim dritten, weil da kannst du genau schauen, okay, weil das wirst du auch später schauen können. Wie handelt er, wenn du nicht sofort mit ihm schläfst? Dann siehst du ja erst, ob er es ernst meint mit dir oder nicht. Und ob er auch sowas von dir möchte. Und man sagt, ich glaube, ich habe es mal gelesen, erst nach dem fünften oder 10. Date sogar, glaube ich, siehst du, ob ein Mann das wirklich ernst mit dir meint oder nicht. Ne? Und wenn wirklich, wenn er 10 Dates mit dir hat und dich immer noch so gut behandelt wie am Anfang, dann will er dich wirklich. Und du wirst super wertvoll sein, weil welche Frau wartet 10 Dates ab, damit er mit dem Mann schläft? Und wie sexy und wie, oh, ist das bitte? Wenn ihr euch so lange verschmäht und so lange wartet, das wird eine Explosion, das wird er nie wieder bei der anderen fühlen. Das ist heutzutage viel zu schnell, weil eine Frau gar nicht ihren Wert erkennt und sich viel zu schnell hingibt. Und zu der anderen Frage.
Aber zählst du da ganz kurz, ich sehe Eingriff, zählst du da alles Körperliche hinzu? Oder würdest du jetzt auch sagen, so, okay, man kann sich auch anders näher kommen? Jetzt also nicht eine Kiste, sondern so ein Kuss zum Beispiel. Würdest du das auch auf 10 Dates ausweiten?
Mal gucken, weiß ich nicht. Ich spiele gerne. Also so wie es
in meiner Situation
so wie es halt sich ergibt. Einen Kuss kann man natürlich geben, das ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Na, also wenn man es fühlt, dann sollte man das einfach tun. Aber ich würde mich nicht einfach hingeben. Sich selbst als wertvoll sehen. Weil dann sieht er dich auch wertvoll. Er sieht genau, wie du dich selbst behandelt, wie viel du dir wert bist. Und wenn, zu der anderen Frage, was würde ich tun, wenn er sich nicht meldet? Leb dein Leben. Du bist nicht abhängig von ihm. Wenn er sich nicht bei dir meldet, dann hast du doch dein eigenes Leben. Dann hat er Pech. Und wenn, da musst du wieder für dich bestimmen, was möchtest du in dein Leben? Möchtest du einen Mann, der 3 Tage braucht, um dir zu antworten, der nicht mal schreiben könnte, hey, bei mir ist gerade viel los, ich muss jetzt etwas regeln, ich werde dann zu dir kommen und ich sag dir Bescheid? Oder willst du jemanden, der dich 3 Tage ignoriert? So.
Was würdest du machen, wenn dann so eine Person zurückkommt? Weil es ist ja manchmal so. Weißt du, es ist da Männer, die erst ist da viel Kontakt, ja, dann lassen sie es weniger. Dann sagst du vielleicht, okay, danke für deine Zeit, bis hier nicht weiter. Dann hat er vielleicht in der Zwischenzeit woanders probiert und hat gemerkt, ah, passt auch nicht. Ich komme mal wieder zurück und dock mal da wieder an.
Also ich würde erstmal, er schreibt mir, ja? Er schreibt mir?
Du.
Wer bist du?
Ja, finde ich aber gut, weil ich
es gibt. Wissen Sie?
Ja. Okay.
Also ich dachte, du bist tot, weil du hast dich nicht bei mir gemeldet. Der einzige logische Grund für mich, dass du dich nicht gemeldet hast eine Woche, ist, dass du tot bist. Das war's. Tschüss.
Okay.
Wenn er dich am Anfang schon so behandelt?
Ne.
Niemals.
Tschüss.
Gibt's nichts.
Würdest du so, weil Ghosting ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, man datet sich und dann auf einmal zack, ist die Person weg, blockiert, weiß ich nicht. Wenn du jetzt als Frau in so einem Szenario bist, ihr lernt euch kennen, ihr habt einigermaßen viel Kontakt, so. Ich meine, ihr halt auch nichts davon, vielleicht den ganzen Tag zu schreiben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, so, jeder braucht ja auch noch den Space für sich. Mhm. Und ich finde, wenn du permanent, ich weiß nicht, ihr trefft euch freitags, ja?
Ja.
Schreibt jetzt von Montag bis Donnerstag über Gott und die Welt. Was erzählt ihr euch am Freitag genug? Ja, also ich finde so Kontakt ja, aber es muss ja nicht permanent da sein, oder? Wie siehst du das zum Beispiel?
So wie man möchte. Wenn man jetzt, ich glaube, es ist typabhängig. Mhm. Manche sind sehr introvertiert und brauchen Raum für sich. Und das klar zu kommunizieren, damit der dein Gegenüber kein negatives Gefühl hat, dann ist das ja klar. Aber man kann doch jeden Tag miteinander reden. Mein Mann und ich reden jeden Tag miteinander. Es gibt jeden guten Morgen, jeden guten Abend, tausendmal ich liebe dich, weil ich habe keine Angst, irgendwas falsch zu machen. Ja. Bei der richtigen Person kannst du nichts falsch machen. Bei der falschen Person ist nichts richtig.
Mhm. Also wenn, das hatte ich nämlich auch schon so, dass ich meine Handlungen selber überdacht habe, so kann ich das jetzt sagen, kann ich das schreiben. Und ich mittlerweile für mich so definiert habe, wenn ich in dem State bin, wo ich zum Beispiel Sachen zehnmal überdenke, ob ich das jetzt äußern kann, dann ist es nicht die richtige Person.
Ja.
Dann passt das einfach nicht, weil dann kann ich ja nicht so sein, wie ich bin.
Ganz genau.
Weil ich jetzt eigentlich sagen wollte, auch dieses Szenario, du lernst jemanden kennen, weil Ghosting ja auch so ein Thema ist heutzutage, und merkst jetzt so, okay, der zieht sich halt voll zurück. So.
Mhm.
Würdest du dann noch eine Nachricht hinterher schreiben, eine respektvolle, und würdest sagen, hey, du, keine Ahnung, ich habe gemerkt, das und das, das passt einfach nicht, du bist nicht in meinem Rahmen, Grenze für mich, ciao, hab ein schönes Leben, danke für deine Zeit, die wir hatten, so, aber jetzt bist raus. Oder würdest du den jemanden einfach ghosten?
Der ist doch tot. Wie soll ich ihm schreiben?
Na, nehmen wir mal an, ihr habt am Anfang jeden Tag zum Beispiel geschrieben und dann kommt halt nur so eine Nachricht am Tag. Und du denkst dir so als Frau so, ja, okay, was, sie wird sitzen. So. Und mehr nicht, das willst du auch nicht.
Männer sind ja Jäger. Ich würde da nicht mehr Effort reinstecken. Also ich würde noch weniger machen, noch viel weniger machen, um zu sehen, ob da überhaupt was kommt. Und wenn ich dann sehe, okay, jetzt ist, ja, da kommt was, dann schaue ich weiter, aber ich gebe niemals mehr. Ich werde immer weniger geben.
Nee, jetzt nicht, ob du mehr gibst, sondern ob du sagen würdest, okay, das ist was für dich, was nicht passt. Ja, viel und jetzt wenig. Du entscheidest für dich, hier ist die Grenze. Ob du demjenigen dann Tschüss sagen würdest. So.
Ach so, ja. Ja, ach so, ist okay. Dann würde ich sagen, du, also niemals böse oder, ich würde einfach nur sagen, ich weiß ja, was ich will. Ich würde sagen, hey, ich habe gemerkt, du bist mit deinem Leben sehr beschäftigt und ich habe keine Priorität. Ist auch alles völlig in Ordnung, ich nehme dir das nicht übel. Ich brauche einen Mann, jetzt kommt's. Ne? Ich sage einfach, was ich will, was ich mir wünsche, was meine Werte sind, der jeden Tag mit mir spricht, der kein Problem hat, mir öfter zu schreiben. Ich sehe, dass du es nicht bist, deswegen ist für mich alles in Ordnung. Goodbye. So, du sagst einfach nur, was du möchtest. Mhm. Du sagst nicht, dass diese Person falsch ist, was sie falsch gemacht hat. Du sagst einfach nur, was dir aufgefallen ist, was hier die Realität ist und was du möchtest. Und dass das nicht das ist, was du willst.
Wenn jetzt die Person dann aber, hat er dann die Entscheidung, zum Beispiel so zu werden?
Ja.
Und könnte sich ja entscheiden, so, okay, weiß ich nicht, fuck, vielleicht ist es doch das, die Frau, die ich will, so. Und nehme das jetzt an und werde zu der Person, die sie da gesagt hat, beschrieben hat, mehr melden, wie ist das, würdest du es dann wieder zulassen oder würde sagen, nee, jetzt habe ich hier Grenze gezogen, ciao, Kakao.
Nee, weil ich würde mir denken, wozu muss das erst passieren, dass du dich mehr bewegst?
Ja, finde ich gut, okay.
So. Also muss das erst so weit kommen, dass es so passiert? Muss ich das erst ertragen? So?
Vor allem, wenn es halt in der Kennenlernphase schon kompliziert ist.
Ja, dann erst recht nicht.
Dann kannst du.
Weil das zeigt nur, dass er mich jetzt möchte, weil ich von ihm weggehe.
Gut. Hast du deine 5 besten Dating-Tipps? Und damit würde ich sagen, schließen wir dann die Folge ab.
Bevor dein Mann verhungert.
Genau. Vielleicht hast du zum allem, was wir jetzt so besprochen haben, so deine, wenn du jetzt nochmal daten gehen würdest, was würdest du unseren Zuhörerinnen raten, wenn sie jetzt daten in unserer Gesellschaft heutzutage?
Also, Ich würde Ihnen raten, dass Sie erstmal nur ihn erzählen lassen sollen und ganz viel Fragen stellen und nichts über sich erzählen. Nicht viel. Aber erfahr erstmal alles über ihn. Lass ihn schau, ob er überhaupt was über dich wissen will. Wie viel fragt er? Dann würde ich raten, auf jeden Fall zu fragen, wie denn die letzte Beziehung auseinandergegangen ist. Weil anhand der Antwort siehst du direkt, was da passiert ist. Wenn er jetzt zum Beispiel schlecht über seine Ex redet, dann siehst du direkt, er redet schlecht über sie. Und wenn sie ja so schlecht ist, warum zieht er so welche Frauen an? Weil das ist ja immer gegenseitig. Die Energien ziehen sich an. Ne? Das würde ich machen. Und ich würde erstmal schauen, wie weit ich gehen kann. Und auf keinen Fall würde ich mich von der besten Seite zeigen. Weil der Fehler, den wir tun, ist, uns immer von der besten Seite zu zeigen. Wir sind ja ganz andere Menschen, wenn wir verliebt sind. Mhm. Wir haben keine Fehler und wir sind ja ganz anders. Mhm. So, wir sind perfekt. Ich würde mal direkt von Anfang an unperfekt sein. Lass mal, während ihr redet, einfach ein Glas fallen. Schau mal, wie er reagiert. Mhm. Schau mal, ob er wütend wird oder ob es ihm das peinlich ist. Schau, wie er mit der Kellnerin umgeht, wie er mit ihr redet. Wie ist er zu anderen Menschen? Mach bewusst in den ersten Dates irgendwas Schwieriges, um zu schauen, wie er damit umgeht und wie er das handelt. Weil es geht nicht darum, am Anfang ist jeder toll. Jeder ist am Anfang toll und gibt sich Mühe. Aber mach mal am Anfang irgendwas Schwieriges. Mach mal Sachen und schau, wie er damit umgeht, wie er mit dir redet. Ob er Konflikte lösen will oder ob er vermeidet und wieder weg ist. Das würde ich machen. Mhm. Richtig crazy sein.
Ja?
Ja.
Finde ich gut. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema, haben wir viel besprochen.
Viel, das wäre schön.
Ja, viel Wertvolles. Vielen, vielen Dank da auch für deine Zeit, dass du dir die Regel des Essen gibst. ja, danke, dass du hier warst. Ich denke, da können sich einige was abschneiden, was mitnehmen.
Ach,
war auf jeden Fall sehr lehrreich.
War ein langer Weg dorthin.
Ja, aber das ist, Veränderung braucht Zeit und ist unbequem.
Das ja. Ist normal. Wenn man das für sich entdeckt, und das bequem macht, also das Unbequeme und bequem, das ist der absolute Gamechanger.
Hast du noch ein Schlusswort?
Ein Zitat?
Genau. Oder Poesie oder irgendwas. Oder möchtest du mit deinen Dating-Tipps uns verlassen?
Ich glaube, ich verlasse euch mit deinen Dating-Tipps.
Dann danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir verlassen uns jetzt. Wir verlassen euch.
Wir lassen uns jetzt richtig verwöhnen. Mein Mann hat richtig geile Proteinpizza gemacht mit Trüffelsauce und Mortadella oben drauf.
Lassen wir uns das schmecken.
Ja. Ja. Doch, ich hab einen Tipp. Wenn du mal nicht weiter weißt, schließ deine Augen und fühle einfach nur. Zerdenk nichts. Hör auf zu grübeln und hör auf zu zweifeln und fühle einfach dein Gefühl. Und das ist immer dein Kompass. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, egal wie viele Argumente der Gegenüber sagt, dann ist es nicht richtig. Hör auf deine Intuition. Fang an, dir selbst und deiner inneren Stimme wieder mehr Gewicht zu geben. Und hör nicht auf das, was von außen gesagt wird.
Das ist sehr schön. Und damit schließen wir ab. Dann sage ich Tschüss.
Und ich sage auch Bye-bye.
Bis zum nächsten Mal.